ARD Sounds.
Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
In Deutschland leben zurzeit rund 7 Millionen Musliminnen und Muslime. Rechtsextreme sehen darin eine Bedrohung für Deutschland und schüren Ressentiments gegen Muslime in Deutschland. Jedes Jahr am 1. Juli will der bundesweite Tag gegen antimuslimischen Rassismus daran erinnern, dass die Lebensrealitäten von Millionen Menschen in Deutschland von antimuslimischem Rassismus geprägt sind. Er grenzt aus, entmenschlicht und fordert sogar Leben. Vor der Sendung konnte ich mit dem Rassismusforscher Karim Feraidoni sprechen. Er ist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Grüße Sie, Herr Professor Feraidoni.
Einen schönen guten Tag.
Was genau versteht man eigentlich unter antimuslimischem Rassismus? Was ist das?
Antimuslimischer Rassismus ist die Abwertung von muslimischen Menschen bzw. diejenigen, die als muslimisch wahrgenommen werden, unabhängig des individuellen Glaubensbekenntnisses. Also es ist egal, ob sie 5-mal am Tag beten oder noch nie in der Moschee waren. Wenn sie muslimisch genug aussehen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie antimuslimischen Rassismus erfahren. Muslimische Menschen werden als weniger zivilisiert, emanzipiert, frei empfunden. Und zwar im Gegensatz zu der eigenen Gruppe, die als Mehrheitsgesellschaft gedacht wird. Also muslimische Männer werden als gewaltbereit dargestellt, muslimische Frauen werden als unterdrückt dargestellt, weil sie zum Beispiel Kopftuch tragen. Also negative pauschale Zuschreibungen, das würde ich sagen, spielt in Bezug auf antimuslimischen Rassismus eine Rolle.
Und wie zeigt sich der in unserer Gesellschaft, dieser antimuslimische Rassismus?
Er zeigt sich ganz unterschiedlich. Im Bildungskontext beispielsweise gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass muslimische SchülerInnen trotz gleicher Leistung schlechter benotet werden als nicht-muslimische SchülerInnen. Im Arbeitsmarkt und im Wohnungsmarkt zeigt sich das, dass bestimmte Personen nicht eingeladen werden, trotz gleicher Parameter, also Alter, Einkommen, werden diese muslimischen Personen eben nicht eingeladen, eine Wohnung zu besichtigen. Es zeigt sich darin, dass Menschen angestarrt werden, das Kopftuch wird runtergerissen, Menschen werden angespuckt. Also ganz vielfältig äußert sich antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft.
Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau im Februar 2020 hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer einen unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, kurz UEM, ins Leben gerufen. Dem haben Sie auch angehört. Sie haben geforscht und haben betroffene Menschen befragt und auch untersucht, was da los war. Welches Ergebnis hat Sie vielleicht selbst am meisten schockiert oder auch besorgt?
Das Ergebnis, was mich am meisten schockiert und besorgt hat, war, dass eigentlich die Politik nichts mit unserem Bericht angefangen hat. Wir haben 3 Jahre geforscht, wir haben empirische Daten vorgelegt zu ganz unterschiedlichen Bereichen, Bildungsbereich, Medienbereich. Wir haben Betroffenenbefragungen durchgeführt, also ganz vielfältig haben wir geforscht. Und tatsächlich hat die Politik nichts gemacht mit unserem Bericht. Wir haben auch 24 Seiten Handlungsempfehlungen geschrieben und es wäre leicht gewesen, 2, 3 dieser Maßnahmen umzusetzen. Aber das hat mich tatsächlich am meisten überrascht, dass man ganz viel Arbeit reingesteckt hat und nichts kommt dabei raus tatsächlich. Und es schockiert mich, besorgt mich, weil tatsächlich können politische Karrieren fortgeführt werden, indem auch antimuslimischer Rassismus gar nicht wahrgenommen wird. Also anscheinend sind muslimische Menschen es nicht wert, politische Maßnahmen für sie zu ergreifen.
Was wären das denn für Handlungsanweisungen oder Strategien gewesen, weil Sie gesagt haben, das wäre ganz leicht umzusetzen gewesen. Was wäre das zum Beispiel?
Also zum Beispiel ein Beauftragter für muslimisches Leben, genauso wie analog zu dem Beauftragten gegen Antisemitismus haben wir gefordert, einen Beauftragten für muslimisches Leben oder einen Beauftragten gegen antimuslimischen Rassismus. Das ist bislang noch nicht sozusagen erfüllt worden von der Politik. Wir haben eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung gefordert, damit nicht Ressort A was macht, was Ressort B auch schon macht, also eine gemeinsame Strategie. Dann haben wir gefordert, einen Sachverständigenrat, der die Bundesregierung regelmäßig berät. Wir haben gefordert, dass besonders wichtige, in unserer Ansicht nach, wichtige Personengruppen, verbeamtete Menschen, also diejenigen, die den deutschen Staat verkörpern, tatsächlich verpflichtende Fortbildungsmodule besuchen müssen in Bezug auf Rassismus, sondern spezifisch zu antimuslimischen Rassismus und ganz vielfältige andere Dinge. Aber leider wurde eigentlich nichts von dem umgesetzt, was wir gefordert haben.
Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, man hat Sie gebeten, da mal nachzuschauen und was können wir tun. Sie haben geliefert und man hat gesagt, danke, uns doch egal, oder?
Genau, also so ist es gelaufen und ich berate nach wie vor gerne die Politik und ich mache das sehr gerne und ich glaube, dass das sinnvoll ist. Aber ich glaube auch in dem spezifischen Fall haben wir 3 Jahre geforscht, uns 90 Mal getroffen tatsächlich in den 3 Jahren und nichts ist passiert. Und ich glaube, wir wurden tatsächlich als Alibi-Instrument missbraucht. Also die Politik hat gesagt, ja, wir machen da so ein bisschen was, damit die Menschen in Deutschland so ein bisschen beruhigt sind. Aber letztlich hat die Politik nichts von dem umgesetzt, leider.
Sie schauen auch in die Schulen. Sie befassen sich intensiv mit Schulen und dem Bildungssystem und unsere Klassenzimmer werden, das ist Realität, immer diverser. Wie wichtig ist denn da das Bewusstsein und der Umgang mit antimuslimischem Rassismus?
Also die Wichtigkeit in der Schule für das Thema kann man gar nicht so hoch genug ansetzen, denn Lehrkräfte verkörpern ja den deutschen Staat und wie wir von unserem Bundespräsidenten gelernt haben, es reicht nicht, gegen Rassismus zu sein, sondern wir müssen aktiv antirassistisch sein. Und ich glaube, verbeamtete Lehrkräfte und auch Polizistinnen sollten tatsächlich Rollenvorbilder sein. Also diese Personengruppen müssen sensibilisierter sein als andere Personengruppen. Und Lehrkräfte sind Rollenvorbilder. Also Schülerinnen lernen die demokratischen Spielregeln unserer Gesellschaft vornehmlich in der Schule, wenn zum Beispiel auch das Elternhaus antidemokratisch eingestellt ist. Deswegen müssen Lehrkräfte ja tatsächlich erstmal wissen, was heißt überhaupt Rassismus, was ist antimuslimischer Rassismus und was kann ich dagegen tun? Und zwar nicht nur im Fach Geschichte und Politik, sondern in den Fächern Physik und Sport kann man auch was dagegen machen, denn Demokratiekompetenz ist ja ein überfachliches Konzept. Also alle Schulfächer müssen Demokratiekompetenzen anbahnen. Das Problem an der Lehrerinnenbildung ist, dass wir in der ersten Phase der Lehrerinnenbildung, also ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Politik an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Ich bilde seit 10 Jahren Politiklehrkräfte aus an der Ruhr-Universität Bochum. Das Problem ist, dass wir in der ersten Phase der Lehrerinnenbildung Lehrkräfte nicht gut ausbilden in Bezug auf die Herausforderungen ihres Schulalltags. Und da müssen wir nachschärfen, indem wir Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit tatsächlich in die ganz normalen Strukturen unserer Studiengänge integrieren, damit wir tatsächlich die Lehrkräfte gut vorbereiten auf die Herausforderungen ihres Alltags.
Und man muss dazu sagen, auch die brauchen ein immer dickeres Fell, weil sie eben auch Angriffe von rechts aushalten müssen, indem ihnen vorgeworfen wird, wenn sie sich denn dieser Frage auch stellen, dass sie dann unparteiisch seien oder ja fast schon undemokratisch, indem sie sich eine Haltung aneignen, die eben demokratiestärkend sein soll. Weil Sie Antisemitismus angesprochen haben, wie wichtig ist es denn, über Antisemitismus auch zu sprechen, wenn wir antimuslimischen Rassismus ansprechen und umgekehrt?
Man sollte das eine tun oder das andere zu lassen. Gemeinsam mit Sebastian Salzmann, meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, haben wir 3 Jahre geforscht zum Thema Antisemitismus an Schulen. Wir haben Unterricht beobachtet in unterschiedlichen Schulformen, in unterschiedlichen Schulfächern. Und wir konnten herausfinden, die allermeisten Lehrkräfte, die wir beobachtet haben, 3 Jahre lang waren nicht in der Lage, Antisemitismus zu erkennen, wenn SchülerInnen antisemitische Dinge hineingetragen haben in den Unterricht. Manchmal waren es die Lehrkräfte selber, die Antisemitismus reproduziert haben. Und das führe ich nicht darauf zurück, dass Lehrkräfte, die wir beobachtet haben, antisemitisch sind. Ich führe das darauf zurück, dass diese Personengruppe, also Lehrkräfte, wenig Wissensbestände besitzt in Bezug auf das Erkennen von Antisemitismus. Und da bin ich wieder bei der Ausbildung tatsächlich. Ich glaube, dass wir Antisemitismus nicht mit antimuslimischem Rassismus bekämpfen können. Und ich glaube auch nicht, dass wir antimuslimischen Rassismus nicht mit Antisemitismus bekämpfen sollten. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel 50 Handlungsempfehlungen entwickelt und publiziert zum Thema, was können eigentlich Lehrkräfte tun im Umgang mit dem 7.10.23, mit den Folgen des 7.10.23. Und ich habe mich bemüht, beide Formen darzustellen, die für die Schulrealität sehr, sehr wichtig ist tatsächlich. Ich glaube, wir sollten hier keine Opferolympiade initiieren. Ich glaube, dass beide Ungleichheitsstrukturen wirkmächtig sind in unserer Schule, in unserer Gesellschaft. Und deswegen sollten Lehrkräfte diesbezüglich auch sensibilisiert sein.
Ist denn antimuslimischer Rassismus genauso schwer zu erkennen für Lehrkräfte wie antisemitischer Rassismus?
Also die Studienlage, die ich jedenfalls kenne, würde sagen, ja, tatsächlich. Also da gibt es jetzt keine Ungleichheitsstruktur, die eben leichter zu erkennen ist als die andere. Ich glaube, wenn eben Lehrkräfte vielleicht intrinsisch, also aus eigener Motivation heraus, sich mit bestimmten Ungleichheitsstrukturen beschäftigen, dann fällt es ihnen natürlich leichter. Aber darauf können wir natürlich nicht hoffen oder sollten wir nicht hoffen, denn wir sollten allen Lehrkräften die Möglichkeit geben, unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen, die in der Schule vorkommen, tatsächlich erkennen zu können, und zwar unabhängig von ihren individuellen Hobbys und Interessen. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist unheimlich schwierig auch, und das ist ja auch empirisch fundiert, unheimlich schwierig auch Antisemitismus zu erkennen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wir haben beispielsweise eine Lehrerin, die uns vorher, bevor sie den Unterricht gestartet hat, hat sie uns gesagt, ja, ich habe ganz viel Ahnung, ganz viel Wissen zum Thema Antisemitismus, weil ich ganz viele Bücher gelesen habe und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, wunderbar, Best-Practice-Beispiele sind ja auch toll, nehmen wir mit rein. Und dann hat sie einen Fragekatalog mitgebracht, den sie selber entwickelt hat zum Einstieg des Unterrichts. Mhm. Also eine Frage war zum Beispiel, wie viele Juden in Deutschland gibt es? Wo leben die meisten Juden außerhalb Israels, also in welchem Staat? Und die 10. Frage war, kann man jüdisches Blut haben? So, und dann hat sie die Frage gestellt, die 10., kann man jüdisches Blut haben? Und ein Schüler hat sich gemeldet und hat gesagt, ja. Und dann hat sie gefragt, ja, wie denn? Und dann hat er gesagt, ja, durch Familie. Und dann hat sie nichts mehr gesagt. Und dieses scheinbare Wissen, es gibt jüdisches Blut, ist dann einfach in der Klasse umhergeschwirrt und wurde nicht von der Lehrerin eingefangen. Erstens würde ich sagen, also das ist eine total blödsinnige Frage, kann man jüdisches Blut haben? Nein, kann man nicht. Aber selbst wenn man so eine blödsinnige Frage stellt, dann muss man das auch einfangen, wenn ein Schüler das bejaht. Und das hat sie nicht. Also manchmal muss man nicht nur darüber reden, was sagen wir eigentlich Problematisches. Manchmal muss man auch darüber reden, was fangen wir dann nicht mehr ein, was als Wissensbestand im Unterricht dann umherkursiert. Und das sind die kleinen, feinen Unterschiede. Ich würde dieser Lehrkraft kein geschlossenes antisemitisches Weltbild attestieren. Das wäre ja Quatsch. Ich glaube aber, dass sie Dinge, die sie selber falsch gemacht hat, nicht einfangen konnte. Das ist das Problem dieser Alltagsantisemitismus, Alltagsrassismus von Menschen, die von sich selber glauben, ich bin nicht antisemitisch, ich bin nicht rassistisch. Das ist das Problematische in solchen Institutionen.
Hm. Gibt es denn auch irgendwelche Lichtblicke? Wir haben jetzt viel gehört, dass Ihre tollen Vorschläge ja ignoriert werden, zumindest von der Politik. Gibt es denn trotzdem auch Lichtblicke in dem Zusammenhang? Ist was besser geworden in Richtung antimuslimischer Rassismus?
Auf jeden Fall. Es ist was besser geworden in Bezug auf Rassismus, antimuslimischer Rassismus und übrigens auch, glaube ich, Antisemitismus im Allgemeinen. Die Fallzahlen schnellen in die Höhe, sowohl was Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus betrifft. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist auch sensibler geworden. Ich glaube, viele Dinge, die vielleicht in den 1970er, 80er Jahren in Anführungsstrichen normal waren, Aussagen, Witze oder Anspielungen, die sind heutzutage, werden die problematisiert, werden aufgegriffen und werden kritisiert. Das heißt, Menschen, die sich heutzutage antisemitisch oder antimuslimisch äußern, müssen eigentlich immer damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeit des Widerspruchs erhöht ist. Und ich glaube, dass beispielsweise diese Massendemonstration vor einiger Zeit gegen rechts tatsächlich darauf zurückzuführen sind, dass die Sensibilität in unserer Gesellschaft gestiegen ist. Deswegen würde ich auch von Gleichzeitigkeiten sprechen. Ich würde sagen, es gibt leider wieder Menschen, die Antisemitismus und Rassismus salonfähig machen wollen. Es gibt aber ganz viele Menschen, die breite Bevölkerung, die sagt, wir stellen uns dagegen. Und das gibt mir Hoffnung. Und auch meine persönlichen Lichtblicke sind, dass Medien beispielsweise Interesse haben an unseren Forschungsthemen. Also das Gespräch hier ist ein Lichtblick für mich. Mein Lichtblick ist auch, dass ich einen sehr, sehr schönen Beruf habe und das Glück habe, jeden Tag mit engagierten Menschen zusammen zu sein, die eben Lehrkräfte werden wollen und tatsächlich etwas dazulernen wollen zum Thema Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Und ich sehe das Glas halb voll, nicht halb leer. Und ich glaube auch an die Bemühungen von ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Und das stimmt mich hoffnungsfroh.
sagt Rassismusforscher Professor Karim Ferraidoni zum heutigen bundesweiten Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Herr Professor Ferraidoni, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Und falls Sie im Raum München sind, möchte ich Ihnen noch eine Veranstaltung ans Herz legen: Zwischen Lebensrealität und Fremdzuschreibung, antimuslimischer Rassismus als gesellschaftliche Herausforderung. Die Fachstelle für Demokratie lädt morgen um 19 Uhr zu dieser Veranstaltung ins Münchner Rathaus, bei der auch Professor Ferraidoni zugegen sein wird. Morgen 19 Uhr im Münchner Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.